Rauchschild und Leon Stäbe.
Hallo zusammen, das ist Podcast-Folge Nummer 7.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo lieber Leon.
Hallo Helmut, die verflixte 7. Podcast-Folge ist das. Mal gucken, was ich da für dich vorbereitet habe, Helmut.
Mach mir keine Angst.
Ich hatte eine witzige SMS-Korrespondenz mit einem jungen Vater, der regelmäßig unseren Podcast hört. Der hat auch die letzte Folge gehört und als ich dem gesagt habe, dass es heute um das Thema Partizipation geht, auch darum, wie Kinder und Jugendliche mehr Demokratie an Schule lernen können und auch in die Entscheidungen eingebunden werden. Weißt du, was dieser junge Vater da geschrieben hat?
Erzähl.
Woher bitteschön sollen Kinder wissen, was gut für sie ist? Und jetzt du.
Die Kinder sind bereits, bevor sie in die Schule kommen, 6 Jahre durch diese Eltern erzogen worden und haben schon eine gewisse Vernunft sich angeeignet und gesunden Menschenverstand. Also ich glaube, in einem der letzten Podcasts habe ich mal gesagt, traut doch den Kindern mehr zu. Das ist das eine. Aber das Zweite, was ich auch gleich sagen will, das ist, dass oft das Missverständnis, was mitschwingt bei dieser ganzen Geschichte, dann der Motto, lass die Kinder einfach ganz frei entscheiden. Das ist doch überhaupt nicht gemeint. Die brauchen natürlich eine Struktur, eine Vorgabe, eine Richtung, über die es geht. Und von daher, und das ist in den 6 Jahren vorher schon bei den Kindern ganz oft passiert, die werden jetzt nicht, wenn sie sich für eine Uhrzeit entscheiden sollen, wann sie loslaufen und wie lange sie laufen, werden sie jetzt nicht über 5 Stunden laufen wollen oder so eine Geschichte, sondern da ist, ich habe mal irgendwann diese Abkürzung GMV gelernt, da ist auch schon bei Kindern der gesunde Menschenverstand.
Wobei, auch bei Erwachsenen kann man den in Zweifel ziehen.
Na klar. Und insofern brauchen auch Erwachsene bestimmte Regulative. Die Partnerin, der Partner ist ja oftmals so ein Regulativ und natürlich ist auch die Lehrerin oder der Lehrer für die Kinder in der Schule ein Regulativ.
Aber trotzdem muss ich fragen, woher nimmst du die Gewissheit, dass Kinder und Jugendliche wissen, was gut für sie ist? Woher nimmst du das? Also klar, dass sie wissen, was sie wollen, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber dass sie wissen, was gut für sie ist.
Also fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Wenn Menschen etwas trinken oder essen, dann wissen sie, ob es ihnen gut schmeckt oder nicht so gut schmeckt. Und wenn die Menschen ein Ziel erreichen wollen, das kann tatsächlich ein Ziel in der Landschaft sein, dann überlegen sie, mit welchem Fahrzeug bewege ich mich oder wie bewege ich mich. Gehe ich zu Fuß, fahre ich mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Vorgabe, eine Zielvorstellung und die haben Kinder auch, wenn es um bestimmte Dinge geht, wenn sie etwas spielen wollen. Oder beobachte einfach ein kleines Kind, schmeiß ihm diesen typischen Bauhaus-Baukasten, die Bauhäusler früher, diesen Holzbaukasten, schmeiß den Kindern diesen Baukasten hin, einfach ausgekippt, dann fangen die an, Türmchen zu bauen, ganz von alleine. Das ist zum Beispiel auch der erste Weg, dass man Kindern Material vorgibt. Also hier macht man eine Vorgabe, man schmeißt nicht irgendwas hin oder sagt, ja, geh irgendwo in den Klassenraum und hol dir was, sondern man macht eine Vorgabe und dann lässt man die Kinder mal mit dieser Vorgabe, also mit vorgegebenen Materialien, loslegen. Und wenn wir das beobachten, wenn wir merken, dass Kinder nicht völlig ziellos loslegen, sondern die Kleinen fangen an, mit diesen Bausteinen etwas zu bauen.
Wenn wir das auf Schule übertragen, was heißt das grundsätzlich? Wo sollen Kinder und Jugendliche mitentscheiden dürfen? Wo sollen sie eingebunden werden? Um welche Fragen geht es ganz konkret?
Na, als allererstes vielleicht tatsächlich um die Frage, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Also natürlich ist es so, dass jedes Kind bereits im wahrsten Sinne des Wortes weiß, dass ich in der Schule den Umgang mit Zahlen lerne. Also das ist eine Vorgabe. So, und jetzt geht es los, dass zum Beispiel, wenn der Zahlbegriff eingeführt wird in so einer Grundschulklasse, dann wird den Kindern ganz verschiedene Angebote gemacht. Bis hin, dass man einfach die Zahl nur schreibt. Nehmen wir einfach mal die Zahl 3, dass man die Zahl schreibt. Dann gibt schon die Feinmotorik. Man schreibt es im Sand, man schreibt es mit einem Stift, man schreibt es mit einem Wachsmaler. Dann versucht man die Zahl 3 darzustellen durch Mengen, durch große Teile, kleine Teile und so eine Schichten. Und wenn jetzt das Kind zum Beispiel darauf gebracht wird, was gelingt mir denn besonders gut? Welche 3 sieht besonders gut aus? Also die Selbstbeobachtung schärft bei den Kindern. Dann tut man etwas, was die Kinder dann auch selber dazu bringt zu sagen, Mensch, ich benutze lieber einen Stift, der so und so geformt ist. Oder wenn ich die 3 Dreiecke nehme, dann habe ich gleich die 3 zweimal drin und dann merke ich mir die 3 besonders gut oder was auch immer, was da drin ist.
Geht es nur um die Materialien oder geht es auch um den Unterrichtsstoff?
Naja, um den Doch, nee, also da ist, das wäre eine Missinterpretation, wenn man jetzt sagt, also was wollt ihr morgen lernen?
Naja, stell dir mal vor, ich wäre dein Schüler, du bist mein Mathelehrer. Und ich sage in der Mathestunde, Herr Hochschild, schön, dass ihr da sind, aber wir haben hier im Klassenrat gerade beschlossen, dass wir überhaupt keine Lust haben auf binomische Formeln. Was machst du dann?
Wäre spannend. Also erstmal sind wir ja offensichtlich bei einem Klassenrat, der sich so etwa in der 8., 9. Klasse befindet. Das heißt also tatsächlich, habe ich jetzt hier mit Jugendlichen zu tun, mit denen ich schon in die Diskussion gehen kann. Das heißt, dass ich jetzt mit den Jugendlichen diskutiere, habe ich überhaupt eine Wahl oder habe ich keine Wahl? Also zum Beispiel, wenn es Teil einer MSA, also der mittleren Schulabschlussprüfung ist, dass die binomischen Formen da eine Rolle spielen, dann muss ich Ihnen leider sagen, auch wenn es mir manchmal selber nicht gefällt als Lehrer, das ist Teil der Prüfung, wir müssen. Besser ist natürlich, dass wir sagen, schauen wir uns das doch mal an. Also wir schauen mal gemeinsam in den Rahmenlehrplan. Das habe ich übrigens als Mathematiklehrer gemacht, dass ich tatsächlich Auszüge des Rahmenlehrplans, also die Überschriften, den Schülerinnen und Schülern am Anfang des Schuljahres gegeben habe, sodass sie einen Überblick hatten, welche Themen sind eigentlich von der Kultusministerkonferenz, von einem Schulsenat gefordert. Damit war schon klar, auch ich als Lehrer habe nicht die freie Wahl, sondern ich muss etwas durchsetzen. Wichtig war mir aber, und jetzt sind wir der Begriff Demokratisierung, Demokratie ist vorhin gefallen und Partizipation soll ja auch ein Begriff sein, dass immer klar ist, habe ich denn überhaupt Spielräume? Es gibt manchmal leider eben die Situation im Leben, dass ich keine Spielräume habe.
Das heißt, da hättest du mir den Vogel gezeigt und hättest gesagt, lieber Leon, binomische Formeln muss jetzt sein. Das tut mir wahnsinnig leid.
Also ganz toll, die hätte ich natürlich nicht den Vogel gezeigt. Weil das ist ja etwas zu hinterfragen, ist ja Ziel der Schule. Dass wir also nicht jeden Blödsinn, den der Lehrer da vorne fordert, dann auch wirklich durchführen. Jetzt hinterfragen wir. Und jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir sagen, wo brauchen wir denn die binomischen Formeln? Da wird es tatsächlich bei den binomischen Formeln wirklich schwer. Das ist tatsächlich so eine schulische Tradition, die ich als Mathematiker inzwischen in Frage stelle, weil die Formeln, diese binomischen Formeln, tatsächlich ein Teil der Algebra ist, die wir so nicht brauchen, sondern wenn wir den Überblick in der Algebra haben, dann filtern sich die Formeln von alleine raus. Aber das lässt sich so schön an der Tafel malen. Jeder Karikaturist hat das dann früher dann kolportiert. Aber tatsächlich würde man dazu kommen und sagen, ja, also ehrlich gesagt, das brauchen wir gar nicht. Und tatsächlich kann ich dir sagen, dass ich die binomischen Formeln in dieser Art und Weise nicht gemacht habe. Also nicht mit den Schülern im Unterricht besprochen habe. Weil wenn ich eben Distributivgesetz und wie die Gesetze alle heißen, der Mathematiklehrer wird sich ja wiederfinden, wenn ich die besprochen habe, dann ergibt sich die binomische Formel daraus und ich muss sie tatsächlich nicht explizit machen.
Mhm. Und du hast ja gesagt, du besprichst auch mit den Schülerinnen und Schülern den Rahmenlehrplan oder gewisse Vorgaben und machst das transparent. Mhm. Wo kommt dann die Mitbestimmung rein? Wo kommt dann ja die Demokratie rein? Wo können sich die Schülerinnen und Schüler dann einbringen?
Also tatsächlich bei der Themenwahl bist du tatsächlich an einem wunden Punkt. Wenn die Rahmenlehrpläne relativ eng gesteckt sind und ich wenig Spielräume habe, dann bringt er sich praktisch bei der Themenwahl kaum ein. Es sei denn, eine Schule ist so organisiert, dass sie sagt, wir versuchen, den Fachunterricht aufzubrechen und versuchen, Projekte durchzuführen. In denen wir dann, nehmen wir jetzt einfach mal das Projekt, was ich im vorletzten Podcast schon mal angesprochen habe, den benachbarten See. Bei uns wäre das hier der Schäfersee. Könnte so ein Projekt sein. Dann geht es los, dass wir sagen, welche Fragen können wir denn stellen? Wie viel Quadratmeter Fläche hat dieser See? Schon haben wir einen Teil der Mathematik mit drin. Wie viel Kubikmeter Wasser passen da rein? Braucht die Seetiefe noch und ich müsste mich jetzt hier annähern, weil die Seen ja nicht so schön geometrische Formen sind, dass wir hier gleich mit normalen Vierecken oder sowas rankommen. Also da können wir eben über Projekte, können wir umgekehrt sagen, wir haben jetzt das Projekt Schäfersee und schauen mal, welche mathematischen Anteile, die biologischen Anteile liegen auf der Hand und. Dann gehen wir andersrum vor. Dann haken wir praktisch im Rahmenlehrplan, und das machen einige Schulen, die sehr viel projektartig arbeiten, dass sie sagen, wir wollen eben nicht unbedingt die Fächer abbilden und dann eben die Vorgabe machen, in Mathematik muss ich jetzt in diesem Schuljahr diese 10 Themen abarbeiten, sondern ich sage, wir haben auch noch 3 Projekte und schauen mal, ob wir nicht etwas aus dem Rahmenlehrplan Mathematik über diese Projekte abarbeiten. Was dann letztendlich, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, viel klarer wird, weil ich hier zum Beispiel auch jetzt, und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort, du hast ja gefragt, wo haben die eigentlich die Möglichkeit auszuwählen? Bei den Inhalten habe ich jetzt klar gemacht, nur begrenzt, es sei denn, ich arbeite in Projekten, aber jetzt geht es über die Methoden. Also wie nähere ich mich einem Stoff an, einem Inhalt, einem Wissensinhalt? Und ganz häufig gewählte Methode ist, dass wenn es eine bestimmte Fragestellung gibt, und da hast du natürlich recht, wenn wir immer wieder auf die Mathematik kommen, da sind wir da sehr eingeengt. Mhm. Nicht umsonst bin ich also kritisch dem Fach Mathematik gegenüber. Aber wenn wir in alltagsrelevante Fragen kommen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Frage der Klimawirksamkeit von Sparmaßnahmen im Haushalt oder so eine Geschichten, dann wirst du, wenn die Schüler sagen, das interessiert mich jetzt, dann sammelt man jetzt tatsächlich aus der Schülerschaft erstmal die Fragen. Was interessiert euch denn besonders? Also ist es zum Beispiel so, dass jemand von zu Hause kommt und sagt, wir haben jetzt da neuerdings diesen Flachbildschirm. Wie viel Strom verbraucht der überhaupt? Ist der Flachbildschirm, mein Vater hat früher was von Röhrenfernsehern erzählt, ist der eigentlich sparsamer oder nicht? Das wären so Fragestellungen, die sich aus den Schülern herausentwickeln und dann nähern wir uns aus der Fragestellung der Schüler an die Antworten.
Also geht es vor allem auch darum, mitzubestimmen, mit welchen Methoden wir lernen.
Zum Beispiel. Mhm. Und jetzt geht es dann wieder weiter. Sind das Fragen, die wir hier tatsächlich in der Kommunikation mal so locker klären können? Und der Motto, ach, Fritzchen weiß Bescheid, der antwortet. Oder mein Papa ist. Oder meine Mama weiß da auch noch mehr sehr gut Bescheid. Oder sagen wir, wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann brauchen wir diese und jene Voraussetzung aus der Physik zum Beispiel oder vielleicht auch noch Voraussetzung aus der Chemie, was weiß ich auch immer. Und schon kriegen wir plötzlich einen Tiefgang. Also was macht man dann häufig? Wieder eine Methode über das Bilden von Lernlandkarten. Das also über die Fragestellungen, die Jugendlichen zu einem bestimmten Thema haben, also Sparmaßnahmen Bezug auf Klimaschutz, dass man sagt, so aus welchem Bereich ist denn das hier eine Frage? Bewegen wir uns in der Physik? Oder wo lesen wir das nach? Wo können wir an Materialien rankommen? Und schon wird sich über eine Lernlandkarte, die sich aus den Fragestellungen bildet, ein Überblick über eine bestimmte Thematik ergeben. Übrigens, wenn jetzt jemand sagt, naja, wenn da so Schüler sind, die keine große Ahnung haben, die sich für nichts interessieren, da kommen nur so drei Fragen raus. Aber wenn man so einen Prozess mal zulässt und sich Zeit nimmt dafür, dann wird man merken, dass die Jugendlichen tatsächlich auch Folgefragen dann haben. Also diese Lernlandkarte wird zum Schluss immer dichter. Und wenn man über so eine Interessensgeschichte kommt und jetzt wieder auch die Frage, wenn ich das aber nie gemacht habe in der Schule oder in der Schule sowas häufig nicht macht, dann muss man tatsächlich mal sich an ein Thema ranwagen und sagen, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir mal ein Thema ganz anders angehen als sonst. Und versucht mal aus den Kindern herauszuhören, was die jetzt gerade besonders interessiert. Das kann ich dann Schritt für Schritt ausweiten, mhm, bis ich dann eventuell in der 10. Klasse so gekommen bin, dass fast alles über solche Lernlandkarten und projektortige Themen erschlossen werden kann.
Der junge Papa schreibt weiter in dieser SMS, gerade wenn die Eltern zu Hause einen auf Kumpel machen oder zu Hause schwierige Verhältnisse herrschen, dann müssen Kinder auch lernen, etwas zu tun, worauf sie keinen Bock haben.
Ich fange wieder ganz banal an. Wenn, sehen wir an, es geht jetzt um den Fünftklässler, wenn so ein Fünftklässler mit seinen Eltern zusammen im Auto sitzt und Mama am Steuer sagt, oh, ich habe jetzt mal Lust, das Gaspedal durchzudrücken. Sind jetzt oft die Kinder, die übrigens sagen, Mama, du fährst schon über 50. Also, was will ich damit sagen? Schon den Kindern ist klar, dass es bestimmte Regeln gibt. Also auch Regeln, ja, etwas lernen zu müssen, weil es fürs Leben einfach sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn so ein Kind eben in der 2. Klasse keine Lust mehr hat, an einem Leselernprozess weiterzugehen, dann schafft es hoffentlich die Lehrkraft klarzumachen, dass Lesen etwas wirklich lebenslang Wichtiges ist und dass das wichtig schon gelernt werden muss.
Ich lese diese SMS jetzt einfach mal weiter vor, weil es ist wirklich interessant. Da schreibt der Vater, wenn meine Kinder ihr Essen oder die ins Bett geht Zeit selbst bestimmen würden, dann wären sie längst verwahrlost.
Ja, und das glaube ich eben nicht. Das ist eine Überspitzung, da traut dem Vater Vater seinen Kindern es nicht zu, offensichtlich. Und ich ahne, vielleicht gibt es ja auch noch eine Fortführung dieser SMS. Wäre spannend, wenn der Vater diese Antwort den Kindern erzählt hätte, was die darauf gesagt hätten. Weil ich glaube, dass auch die Kinder wissen, dass sie Schlaf brauchen. Und dass die Kinder wissen, ja, sie würden lieber gerne eine halbe Stunde oder mal eine Stunde länger aufbleiben. Manchmal muss man ihnen das auch nochmal erklären, dass, weil sie morgen ganz früh in die Schule müssen, dass es wirklich jetzt sinnvoll ist. Aber diese Erklärung ist mir dann wichtig. Also natürlich müssen die Kinder auch und die Jugendlichen, wie wir alle Menschen, zu etwas gebracht werden, wozu wir keinen Bock haben. Wir müssen auch die Wohnung sauber machen und aufräumen, damit wir nicht ersticken.
In der Tat haben sich die Kinder dann zu Wort gemeldet, haben gesagt, das sei gemein gewesen, was der Vater geschrieben hat. Und sie seien ja eigentlich ganz lieb und würden immer pünktlich zu Bett gehen.
Ist das nicht toll? Ist das nicht toll, dass die Kinder dann eine Selbsteinschätzung
haben? Aber du weißt selber, dass das nicht immer leicht funktioniert.
Aber ich finde es ein tolles Beispiel, dass der Vater hier der Zuspitzer ist. der uns versucht, von der Fährte abzubringen, dass wir die Kinder mitbestimmen lassen sollen. Ja, also wenn der Vater uns hört, schöne Grüße, trau deinen Kindern gefälligst mehr zu.
Ich gebe es weiter, er hört auch zu. Du sagst ja immer, Schule soll sich am realen Leben orientieren. Jetzt ist es aber so, das reale Leben ist etwas komplizierter. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass es immer noch Führungskräfte in Unternehmen gibt, die sagen dann so Sprüche, wir sind ja hier nicht im Weltsicherheitsrat, ich bestimme hier und so geht's, so wird's gemacht.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Solche Leute gibt es noch. Und müssen Schüler das nicht dann auch irgendwie wissen oder lernen, wenn die dann so voll mit Mitbestimmung und ich möchte mitbestimmen und ich möchte meine Methoden selbst aussuchen. Im realen Leben ist das vielleicht gar nicht so.
Ja, von daher ist es toll, dass du diese Frage stellst, weil dann hier wieder mit einem Missverständnis aufgeräumt wird. Wenn ich hier von diesen Möglichkeiten spreche, dann hoffe ich, dass Lehrkräfte zum Beispiel, die uns hören, einige dieser Möglichkeiten zumindest mal ausprobieren. Aber das Schöne an Schule ist, dass so ein Jugendlicher in der 8. Klasse über den Daumen gepeilt mindestens mit 6 verschiedenen Lehrkräften zu tun hat. Und die müssen auch lernen, dass die Lehrkräfte sehr unterschiedliche Toleranzschwellen haben. Und einige Lehrkräfte sich stärker an den Rahmenlehrplan halten, indem er sagt, das ist hier mein Lehrplan, also ich muss hier durch und da gibt's keine Möglichkeiten. Dann muss der Jugendliche damit versuchen, umzugehen. Und ich habe tatsächlich bei meiner Tochter mal in der Schule was ganz Tolles erlebt, wie die so einen autoritären Lehrer dann auch umgekrempelt haben, weil sich da 7 Mädchen in dieser Klasse einig waren, mit dem Lehrer müssen wir mal ins Gespräch gehen. Und das Interessante war, obwohl der als autoritärer Knochen in dieser Schule verschrien war, und tatsächlich von einigen Eltern dann interessanterweise aus den Klassen gedrängt wurde, hat diese Klasse es mit diesen 7 Mädchen, und ich spitze das zu, es wären vielleicht auch andere noch Bedingungen gewesen sein, es so geschafft, diesen Lehrer zu demokratisieren, dass die ihn nachher mit auf Klassenfahrt genommen haben. Also auch das geht. Also dass ich merke, dass dann auch Jugendliche dazu fit gemacht werden oder von mir aus auch schon Kinder, sagen, ich versuche es trotzdem mal mit dem Gespräch, ob ich den nicht ändern kann. Und wenn es nicht geht, na, dann muss ich mich natürlich auch auf bestimmte Bedingungen einlassen.
Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel von Mitbestimmung aus meiner Schulzeit. Also folgendes. Es ging ums Schullandheim, es ging um die Frage, fährt die Klasse, wohin fährt die Klasse? Ausflug, erster großer Ausflug. Mit Übernachten woanders. 7., 8. Klasse, Schullandheim hieß es damals in Baden-Württemberg. Und es ging um die Frage, geht's an die Nordsee oder geht's also nach Amrum oder geht's in den Schwarzwald? Und ich war so für die Nordsee. Es war wirklich, und dann wurde tagelang diskutiert. Am Ende gab es diese ganz große Abstimmung, wohin ging's? Und weißt du, wer gewonnen hat? Ja. Welches Ziel?
Nicht du.
Natürlich nicht ich, nicht Amrum, nicht die Nordsee, sondern von Stuttgart ging's in den Schwarzwald. Ich war so sauer. Also es war ein demokratischer Prozess, okay, aber ich war so sauer.
Schön. Denn auch da musstest du lernen, dass man damit umgehen muss, dass demokratische Prozesse Mehrheitsprozesse sind. Du warst ja offensichtlich in der Minderheit, du armer Kerl.
Ja.
Aber warum bist du so sauer gewesen? Wie oft habt ihr denn solche Abstimmungen durchgeführt im Schulalltag?
Kam nicht so häufig vor.
Eben da liegt der Fehler. Hättet ihr das öfter gemacht und wäre es zum Beispiel so gewesen, dass auch die nächste folgende Klassenfahrt, vielleicht hätte es ja noch eine zweite dann 2 Jahre später gegeben, dann sagt, Mensch, wir haben hier so eine zweite, die größte Minderheit ist jetzt für Amrum, dann wollen wir nicht die nächste Klassenfahrt danach. Dann wäre, also stimmt man öfter ab, dann ist dieser Prozess häufiger. Du hast einen größeren Gewöhnungsprozess, wenn du in der Minderheit bist, dich daran zu gewöhnen, dass du in der Minderheit sein bist und lernst dann vielleicht daraus, dass du vielleicht hättest besser argumentieren sollen, hättest vielleicht schon konkreter planen sollen, hättest schon die tolle Jugendherberge mit dem Swimmingpool und mit dem direkten Meereszugang oder so. Also da merkst du, was da für Potenzial drin steckt. Wenn man es häufiger macht, wenn man das nur 2-mal im Jahr macht, dann ist das Käse.
Also wenn man das einübt. Die Geschichte hat noch einen Clou, nämlich folgenden. Es war so, dass dieser Ausflug jäh beendet wurde nach 3 Tagen, weil wir dann alle mit Lebensmittelvergiftung zurückkamen aus dem Schwarzwald.
Also aber du hast nicht das Gift
dann jetzt erst erwischt. Nein, ich war natürlich nicht. Aber ich hatte am Ende dann doch ein gutes Gefühl, weil ich hatte recht. Es war die falsche Entscheidung, in den Schwarzwald zu gehen.
Wobei, müsste man jetzt auch wieder ausdiskutieren, ob das wirklich falsche Entscheidung war. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, also was ich sagen will, es ist natürlich etwas, was man lernen muss, sich zu beugen auch. Wie institutionalisieren wir das? Also über welche Institutionen reden wir? Gibt es da Schülersprecher, Klassenräte, Parlamente? Wie willst du das in einer Klasse quasi institutionalisieren, dass so, solche Entscheidungsprozesse tatsächlich demokratisiert werden.
Alles klar. Das Schöne ist, dass man tatsächlich da in die Historie gehen kann. Und ich nehme an, dass das in allen anderen Bundesländern ähnlich gelaufen ist wie in Berlin. Wir hatten hier einfach im Westteil des Landes die nach 68er Zeit, also wo tatsächlich ganze Institutionen sich auch in den Universitäten demokratisiert haben und das schwappte in die Schulen über. Wir haben also in den 1960, Ende 60er Jahren, Anfang 70er Jahren hier in Berlin, in Westberlin, das Schulverfassungsgesetz eingeführt. Und hier ist ganz klar geregelt, dass alle beteiligten Gruppen in Schule an allen möglichen Prozessen beteiligt werden müssen. Deswegen gibt es die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und Pädagogen. Inzwischen sind es auch ganz viele Sozialarbeiter, Erzieher, die damit dann in dieser Gesamtkonferenz mitwirken. Es gibt die Gesamtschülervertretungssitzung, SMV, Schülermitverwaltung, oftmals in den anderen Bundesländern genannt. Es gibt die Gesamtelternvertretung, alle mischen mit. Und das kulminiert hier in Berlin zumindest, heißt das dann Schulkonferenz. Da sitzen alle drei Gruppen, also Eltern, Schüler und Lehrkräfte, paritätisch besetzt in dieser Schulkonferenz und entscheiden die wichtigsten Dinge. Also zum Beispiel, wenn eine neue Stundenplanstruktur eingeführt werden sollte. Also wir haben es zum Beispiel in unserer Schule gemacht, dass wir irgendwann die Lehrerarbeitszeit anders verteilt haben. Wir gesagt haben, wir machen aus unseren 45 Minuten 40 Minuten Stunden und aus diesen 5 Minuten, die wir pro Stunde einsparen, gehen wir projektartig Unterstützungsmechanismen und durch. Das musste von der Schulkonferenz abgestimmt werden und hier muss teilweise Lobbyarbeit betrieben werden. Also gerade die Lehrerschaft fühlt sich manchmal missverstanden nach außen hin und dann muss eben mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen werden und dann muss in diesen Gremien, die dann in der Schule stattfinden, eine Menge dann laufen. Problem allerdings ist, zumindest hier in Berlin, und ich glaube, dass das in den anderen Bundesländern ähnlich ist, als das damals frisch war. Ich weiß noch, bei uns gab es richtige Fraktionskämpfe. Die Zeit war auch politisiert, dass wir unter der Schülerschaft tatsächlich auch die K-Gruppen, die kommunistischen Gruppen hatten, die sozialistischen Gruppen hatten, die Berliner Schülerunion machte.
Das ist richtig Wahlkampf.
Richtig, richtig. Da war richtig was los. Also wurde etwa hochpolitisiert und das ist inzwischen sehr stark abgeflacht. Inzwischen ist es so, dass die gesellschaftliche Veränderung sich so schnell durchsetzt, dass die Belastung in allen Bereichen offensichtlich so groß ist, dass wir teilweise keine Elternvertreter mehr finden, weil die sagen, Mensch, ich habe in meinem Beruf so viel Belastung, dass wenn die Elternvertreterwahlen dann anstehen, plötzlich alle Köpfe nach unten gehen.
Und die Frage ist auch, ob man nicht dort Entscheidungen anlegt, dort, wo sie auch wirksam werden. Also nämlich direkt in der Klasse.
Ja, genau. Also der einfachere Weg ist jetzt nicht aufs Schulverfassungsgesetz zu schauen,
genau,
sondern genau da anzusetzen, wo du es sagst. Und da ist mir nochmal wichtig, so einen wichtigen Ausgangspunkt dafür zu nehmen. Wichtiger Ausgangspunkt ist, dass auch Entscheidungsprozesse transparent gemacht werden. Auch wenn wir gar keinen Spielraum haben, wie du es am Anfang ja mit mir versucht hast, nochmal klarzulegen, dass wir bei bestimmten Inhalten keine Wahl haben, dass trotzdem aber die Schülerinnen und Schüler inhaltlich gezeigt bekommen, was jetzt dran ist, damit sie wissen, was da auf sie zukommt. Damit zum Beispiel Vorwissen, wenn die Jugendlichen oder die Kinder Vorwissen haben, dann eingebracht werden können. Oh, da kommt noch, in 3 Wochen kommt das Thema, das interessiert mich besonders. Und schon kann ich zum Beispiel dafür motivieren. Transparenz über die Notengebung. Der letzte Podcast oder einer der letzten Podcasts war ja über die Notengebung, da haben wir drüber gesprochen. Wenn ich Noten geben muss, dann muss zum Beispiel die Bewertungsgrundlage absolut transparent sein, damit die Begründung auf der Hand liegt und die Überzeugungsarbeit eben geleistet werden muss.
Ist es auch etwas breiter zu sehen, in dem Sinne, dass wir sowieso jetzt gerade viel über den Zustand unserer Demokratie sprechen? Wir halten in der Gesellschaft ja andere Meinungen kaum noch aus, diskutieren viel, aber irgendwie kommen wir nicht zueinander. Glaubst du, sowas kann man lernen an der Schule?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dein Beispiel von der Klassenfahrt war doch, dass offensichtlich gar nicht so viel argumentiert wurde, sondern da wurden zwei Orte genannt und dann wurde vielleicht kurz drüber diskutiert, dann wurde entschieden.
Ja. Und ich war so sauer.
Und richtig. Und meine Konsequenz war ja vorhin, dir zu sagen, vielleicht hättest du beim nächsten Mal einfach mehr Überzeugungsarbeit geleistet, also mehr inhaltlich gebracht, wie Amrum doch der schönere Ort gewesen wäre, oder. Und ich glaube, wenn wir das wieder lernen, auch in der Schule mehr lernen, und in vielen Schulen, ich habe es ja gesehen in der Ausbildung, da klappt das auch wirklich, wo dann plötzlich die Kinder, also schon die in der zweiten Klasse, ich habe ja erzählt, dass meine Haupterfahrung ich ja in der Oberschule gesammelt habe, dann stand ich teilweise in der zweiten Klasse und hörte mir an, wie die diskutiert haben. Und dachte, boah, hätte ich nie erwartet, dass die so sinnvoll, so mit gesundem Menschenverstand diskutieren und dann auch Fragen stellen, bräuchten wir nicht hier noch das Argument sowieso dazu oder so eine Geschichten? Also wenn man die Kinder lässt, sind wir Erwachsenen ganz häufig überrascht, wie gut das läuft. Und umgekehrt habe ich bei Unterrichtsbesuchen in der 10. oder gar in der gymnasialen Oberstufe manchmal erlebt, wie Lehrer versuchen dann zu lenken zu dem Ziel, zu dem Diskussionsziel, zu dem sie wollten. Und merkte, da steckt so viel Potenzial in den Jugendlichen, dass dann gedeckelt wurde, weil der Lehrer zu schnell kam und sagte, aber da will ich gar nicht hin, ich will ja in die andere Richtung. Also ich glaube, dass wir viel Potenzial in den Kinder- und jugendlichen Köpfen haben, das wir leider nur teilweise nicht zulassen. Und wenn wir das Potenzial in den Schulen nutzbar machen, dann wird es auch gesellschaftlich nutzbar.
Das heißt, man muss es auch noch mehr einüben. Also es ist nicht jetzt etwas, was man so 2-3 Mal im Schuljahr macht, sondern ständig. Ja. Das heißt aber auch für die Lehrkräfte, sie müssen sich eventuell immer wieder neu einstellen. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Das ist die Flexibilität des Berufes, wenn ich mit Menschen umgehe, dass die Menschen eben nicht gleich laufen. Und das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel das unter dem Sprachbildungsaspekt sehe, dann merke ich, dass Diskussionen so sprachbildend sind, wo der Zuhörer vom Sprechenden ganz viel lernt und übernimmt. Und wenn ich das unter diesem Aspekt sehe, dann sage ich mir, hey, Diskussionen haben etwas mit der Sprachbildung, mit der Wortschatzbildung zu tun. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dir für Amrum eine bestimmte Küstenform da herausgelesen hast und dann die plötzlich dann über die Küstenform von Amrum von dir hören.
Ich wollte einfach ins Watt.
Ja, siehst du.
Ich wollte Wattwürmer sehen. Ich war noch nie. Ja. An der Nordsee zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, ich wollte Wattwürmer sehen.
Und in Berlin hätte ich das sofort, Watt willst du? Und hätte jetzt erfahren, was denn überhaupt Watt ist. Ich weiß noch ganz genau, dass ich als Berliner an die Nordsee kam, schwimmen gehen wollte und total verärgert war, dass das Wasser plötzlich weg war, weil ich als Berliner Schüler nicht erfahren hatte, dass wir hier Ebbe und Flut und die Zeiten haben. Also merkst, was da für Potenzial hintersteckt.
Und damit kann man spielen und wir sagen, Schule kann mehr. Schule kann sich mehr trauen, Kinder und Jugendliche teilhaben zu lassen an Entscheidungen in Schule. Das ist auf jeden Fall das Plädoyer von Helmut. Und was sagt ihr dazu? Schreibt uns, sagt uns eure Meinung am besten per Mail unter info@schule-kann-mehr.de. Abonniert bitte diesen Podcast bei Apple, Spotify unter Plattform oder App eurer Wahl. Schule kann mehr gibt es übrigens auch auf der Webseite des Deutschen Schulportals zu hören. Darüber freuen wir uns sehr. Klickt euch da mal rein. Da gibt's noch mehr zum Thema Partizipation und Demokratie. Und in unserer nächsten Folge, Helmut, da geht es um die Frage, was brauchen wir für eine Struktur, damit Lehrkräfte nicht überfordert, gehetzt, gestresst sind, sondern dass dieser Job auch Spaß macht. Denn wenn er keinen Spaß macht, ist es Quark.
Und das merke ich gerade, wenn du dieses Thema nochmal hier auf das Tapet bringst. Wir werden ansetzen an dem, was wir heute gesagt haben.
Wir werden ansetzen. Hast du einen Tipp? Hast du einen Kniff für Lehrer, die sagen, dieser Job nervt gerade total oder die Tage ziehen sich wie Honig. Was hast du da gemacht?
Ja, miteinander reden, mit jemandem reden, der ähnliche Probleme hat und schon erfahre ich, dass Teamwork eine ganz tolle Entlastungsmöglichkeit ist.
Und darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Leon und Helmut sagen tschüss.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schule kann mehr. Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.